Das ist doch wunderbar, dass wir so viele junge Leute haben, die mit Gottes Wort konfrontieren werden und die sich damit auch konfrontieren lassen, die es zusammen lesen, die miteinander drin rumwühlen und versuchen, mehr davon zu verstehen. Ich finde, das ist eine tolle Gelegenheit, die wir da haben mit unserem biblischen Unterricht. Und es ist schön, dass wir Mitarbeiter haben, die das tun und die sich da einbringen. Und ich glaube, das ist etwas, was großen Segen geben wird. Gottes Wort ist wichtig. Gottes Wort ist für uns existenziell. Und Gottes Wort ist immer das, was wir immer wieder brauchen, auch in unserem Leben. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du ja jetzt auch so dein Wort an uns segnest, Herr. Dass da etwas in unser Herz fällt, dass wir etwas verstehen davon, dass es uns berührt. Dass es nicht nur unser Wissen aufbläht, sondern unser Herz erneuert. Herr Jesus, rede du jetzt zu uns. Amen. Ihr Lieben, in meiner letzten Predigt über das Lukas-Evangelium, wo ich ja mittendrin bin, habe ich uns eine sehr herausfordernde Frage gestellt, die sich meiner Meinung nach aus dem Predigtext aus Lukas 6, die sich mir stellt. Das war die Sache mit dem Splitter und dem Balken in unserem Auge. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Die Frage war, sind wir ein Vorbild im Lieben und spiegeln wir den Charakter Gottes wider? Oder halten wir nur ein paar religiöse Regeln, um eine Fahrkarte in den Himmel zu ergattern? Eine sehr provokante Frage. Akzeptieren wir, dass es nicht immer nur um uns geht, sondern darum, einer verlorenen Welt mit unserem Leben einen barmherzigen und liebenden Gott vor Augen zu malen? Und nicht darum, anderen ihre Fehler und ihr Versagen vorzuhalten? Der Evangelist Lukas beschreibt sehr eindrücklich in diesen ersten Kapiteln seines Evangeliums, welchen Kampf Jesus eigentlich ausficht. Wir denken, der Hauptkampf, den Jesus damals hatte, war der, dass er Menschen zu Gott zurückrufen sollte. Dass er Sünder zurückruft, natürlich. Das war seine Mission, seine Passion. Aber er hat dann noch einen anderen Kampf. Ein Kampf, der ihn auch sehr forderte. Jesus handelte. Er handelte bei den Menschen, er heilte, er vergab ihnen ihre Schuld, er befreite sie. Und viele waren davon bewegt. Die suchten Jesu Nähe, waren bereit, ihm nachzufolgen. Aber genauso waren da auch immer wieder Fromme, deren Erfahrungs- und Traditionshintergrund mit einem völlig neuen Handeln Jesu, einem neuen Bund quasi konfrontiert wurde und die daraus letztlich die falschen Schlüsse zogen, die das heilende Handeln Gottes falsch beurteilen und es als Angriff auf ihre gewohnte Form von Glauben und Tradition sahen und es falsch deuteten. Und das, was Jesus tut, versuchten abzuwehren. Darf Jesus heilen an einem Sabbat? Das waren dann so typische Fragen, die dann aufkamen. Schlimmer noch, auch die Menschen, die Jesu Handeln erfahren hatten und nun Jesus nachfolgen, die wurden als Feinde ihres Glaubens und ihrer Praxis der Gesetzlichkeit angesehen. Jesus wird im Grunde in der gesamten Zeit seines irdischen Wirkens diesen Kampf kämpfen. Und letztlich wird er darin enden, dass sie ihn ans Kreuz bringen. Und es ist bis heute so. Wenn Jesus handelt, wenn Jesus durch seinen Heiligen Geist wirkt und so weiter, dann erkennen Menschen, dass das Reich Gottes ihnen nahe gekommen ist und sie werden Jesus nachfolgen. Und manche Christen, manche Frommen, die ein festgelegtes religiöses System haben und dazu von den Kraftwirkungen Jesu auch nicht viel erfahren haben, fühlen sich vom Wirken Gottes in Frage gestellt und versuchen aktiv oder durch allgemeine Ablehnung diesem Wirken etwas Falsches und Unrechtmäßiges anzuhängen. Oft wird mit vermeintlichen frommen Argumenten wie? Du bist frei geworden, aber wie sieht denn dein Gebetsleben aus? Oder so hinterrücks wird da versucht, gegenzuarbeiten. Wie oft reagieren gerade die Christen unangemessen und ordnen die Wirkungen Christi als unbiblisch oder ähnliches ein? Sie streiten um Äußerliches und machen Jesus und seinen Nachfolgern ganz viel Mühe. Dabei fordert Jesus nicht, dass wir Hüter der Rechtgläubigkeit sind, sondern er fordert uns auf, seine Liebe weiterzugeben, wiederzuspiegeln. Zum Beispiel im Umgang untereinander und mit anderen. Denn daran soll die Welt erkennen, wie groß unser Gott ist. Es geht Jesus nicht um das sture Befolgen von Regeln, sondern darum, dass wir als seine Nachfolger die neue Natur, die er uns schenkt durch die Wiedergeburt und die Vergebung unserer Sünden, die wir geschenkt bekommen haben, dass wir das in Liebe verwandeln und Liebe ausüben. Ja, dass unsere Liebe die Liebe Gottes ausdrückt. Und dann geht es in unserem Text weiter. Nach einem Beispiel von einem Hauptmann, der das deutlich macht, was eigentlich großer Glaube ist, nämlich wiederum nicht Regeln halten, sondern starkes Vertrauen in die Möglichkeiten und Fähigkeiten Jesu, und einer Erweckungsgeschichte von dem einzigen Sohn einer Witwe, der überraschend verstorben war und von Jesus auferweckt wurde, kommen wir zu einer Frau. Zu einer Frau, einer Sünderin, deren Sünden vergeben wurden und wie sie darauf reagiert und wie ihr Umfeld darauf reagiert. Lasst uns miteinander einmal in das Lukas-Evangelium schauen. Lukas Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Und wer Gottes Wort dabei hat, ruhig aufschlagen, mitlesen. Hochspannend. Einer der Pharisäer aber bat ihn, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Andere schreiben, er legte sich mit ihm zu Tisch. Und da war eine Frau, die galt in der Stadt als Sünderin. Und als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers bei Tisch saß, brachte sie ein Alabastergefäß voll Balsam. Etwas sehr, sehr Wertvollem. Und sie kam von hinten, beugte sich über seine Füße, weinte und begann mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen. Und sie trocknete mit ihren Haaren die Füße, küsste seine Füße und salbte sie mit dem Balsam. Und als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, tja, wäre dieser ein Prophet, dann wüsste er doch, wer das ist, was für eine Frau ihn da gerade berührt, nämlich eine Sünderin. Und Jesus antwortete zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und er erwiderte, ja, Meister, sprich. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Denar, der andere 50. Da beide es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr geschenkt hat. Und da sagt er zu ihm, du hast recht. Und indem er sich zu der Frau umwandte, sagte er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Wasser für die Füße hast du mir nicht gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Einen Kuss hast du mir auch nicht gegeben. Sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Mit Öl hast du mein Haupt nicht gesalbt. Sie aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Zu ihr aber sagte er, dir sind deine Sünden vergeben. Da begannen die Gäste untereinander zu sagen, wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergibt. Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Hier werden die Kennzeichen eines Lebens beschrieben, das göttliche Sündenvergebung empfangen hat. Hier wird kein religiöser Lebensstil beschrieben. Denn so wird hier auch deutlich, es gibt religiöses Leben sogar ohne Errettung. Man kann Christlichkeit hochhalten, ohne Vergebung erfahren zu haben. Aber dann können wir keine Liebe. Und die Liebe, die hier in der Gottes Wort benannt ist, das ist die sogenannte Agape-Liebe, die sich selbst verschenkende Liebe. Die können wir da nicht leben. Die können wir nicht leben, wenn wir nicht selber erfahren haben, dass uns unsere Sünden vergeben wurden. Auch wenn man sich Errettung nicht mit guten Werken erarbeiten kann, beziehungsweise Errettung wir nur durch Glauben und aus Gnade empfangen, aber doch lesen wir in diesem Beispiel, dass Errettung allerdings zu etwas führt, nämlich führt zu guten Werken. Errettete Menschen sind zu guten Werken geschaffen. Das ist ihre Bestimmung und Natur. Wer in seinem Herzen verstanden hat, wovon und wovor er errettet ist, der will Danke sagen und er wird Danke sagen. Danke wofür? Danke dafür, dass der Heilige Geist uns unsere Augen und Ohren für die Herrlichkeit des Evangeliums geöffnet hat. Der Geist brachte unsere toten Herzen dazu, auf den Ruf Jesu, ihn als Herrn und Heiland anzunehmen, mit Ja geantwortet haben. Danke dafür, dass unsere Sünden vergeben wurden, sodass die Gegenwart des Heiligen Gottes in uns einziehen konnte. Mit all seinen Möglichkeiten und all seiner Kraft. Wir leben, weben und sind in ihm durch seine Gegenwart, gehen wir als Frauen und Männer über diese Erde, die das volle Leben in Christus haben. Dafür dürfen wir danken. Das ist, was uns in Lobpreis und in Dank führen sollte. Wo eine Freude in uns sich breit machen müsste. Und diese Freude darf sichtbar sein. Dieses Handeln, was daraus entsteht, aus einer Freude heraus, das darf sichtbar sein. Das dürfen wir uns zumuten. Das ist nichts Falsches. Wir brauchen uns nicht darüber aufzuregen, dass einer sich unbändig freut über das, was Christus ihm geschenkt hat. Der ist nicht Ballaballa. Das ist gut. Schauen wir noch einmal genau in diese Geschichte hinein. Eine kleine Randbemerkung, es handelt sich hier um eine andere Begebenheit als die Salbung in Bethanien, die uns im Matthäusevangelium, am Ende des Matthäusevangeliums berichtet wird. Was passiert hier? Jesus ist bei einem Pharisäer zu Gast, einem Frommen, einem reichen Frommen, einem, der Gottes Wort kennt, und der ganz viele Möglichkeiten durch seine Situation hat, dass Gott wirklich an ihm wirken kann und durch ihn in seinem Umfeld wirken könnte. Eine Frau taucht auf, die Bibel nennt sie eine Sünderin. Die erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zum Essen eingeladen war. Lukas erwähnt weder den Namen noch die Herkunft der Frau. Nur eins ist glasklar, sie war eine Sünderin. Man vermutet, dass es eine Prostituierte war, der auch der Ruf einer Sünderin zu sein vorausging. Jeder wusste das, dass die ja wohl eine Sünderin ist. Was ist ein Sünder? Ein Sünder ist jemand, der das Ziel, das Gott für sein Leben hat, verfehlt. So könnte man es genau übersetzen. Die Folge daraus ist, man macht zerstörerische Dinge. Zerstörerisch für sich selbst oder zerstörerisch auch für andere. Oder manchmal auch beides. Wer bist du? Ein Sünder? Der natürliche Mensch, so sagt es Gottes Wort, so sagt es Paulus im Römer 3, Vers 23, ist in jedem Fall ein Sünder. Das heißt es, alle haben gesündigt. Und alle ermangeln des Ruhmes, den sie eigentlich bei Gott haben sollten. Ohne Ausnahme. Das heißt, du und ich, wir hatten beide dieses Stigma. Wenn wir dort auf dem Weg zu Jesus gewesen wären, hätte jeder sagen müssen, da kommt ein Sünder, da kommt eine Sünderin, da kommt ein Sünder. Die Frau jedenfalls verschafft sich Eintritt ins Haus des Pharisäers. Ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Aber jedenfalls macht sie das, sie schafft das, sie kommt da rein. Und sie kommt zu Jesus und sie fängt an zu weinen. Fängt an, seine Füße mit ihren Tränen zu waschen. Seine Füße zu salben. Wie wirkt es? Alle gucken sie an. Die Sünderin kommt. Was tut die? Warum macht die das? Weil sie Jesus kennt. Weil sie ihn vielleicht schon vorher erlebt hatte. Weil er ihre Sünden vergeben hat, sagt die Schrift. Wo und wie die vorausgehende Begegnung mit Jesus stattfand, was die Einzelheiten der Sündenvergebung gewesen sind, über all das schweigt Lukas. Vielleicht hat sie eine ähnliche Begegnung mit Jesus wie die Frau am Jakobsbrunnen, die auch eine Sünderin war und die Jesus ansprach, sie annahm, ihr begegnete, ihr Vergebung anbot. Was feststeht, Jesus hatte diese sündige Frau, deren Ruf sicherlich völlig demoliert war, deren Selbstwert sicherlich auf dem Nullpunkt war, als er ihr das erste Mal begegnet war, derart wiederhergestellt in das Bild der Frau, die Gott geschaffen hatte, dass sie den Mut fand, trotz ihrer Vergangenheit in die Öffentlichkeit und in das Haus des Pharisäers zu gehen und sich den Blicken der Männer, die dort versammelt waren, zu stellen. Das ist ein Wunder. Das ist ein echtes Wunder. Jemand, der sich am liebsten verstecken würde und immer da, wo unsere Schuld uns anklagt, ist das genau die Reaktion, die wir eigentlich meistens wollen oder tun, dass wir das versuchen, irgendwie zu verstecken, dass wir irgendwas drüber versuchen zu decken, dass das nicht sichtbar ist. Und sie war öffentlich als Sünderin gebrandmarkt. Und sie geht trotzdem hin, aufrechten Hauptes, und demütigt sich vor Jesus. Und jeder kann das sehen. Das ist ein Wunder. Das ist Heilung in meinen Augen. Das ist Erneuerung. Hier wird die überaus überragende Kraft der Sündenvergebung, was es bedeutet, wenn Jesus unsere Sünden auf sich nimmt, sie ans Kreuz trägt und sie uns wegnimmt, was das eigentlich in uns freisetzt, wird hier deutlich gemacht. Hier wird deutlich gemacht, was es bedeutet, wiederhergestellt zu werden, aufrecht dort hineinzugehen. Diese Frau überwindet die Folgen ihrer Vergangenheit und lässt sie in Freiheit ihre Liebe zu Jesus leben. Und es ist ihr wohl scheinbar egal, was die drumherum denken. Und wie zeigt diese ehemals verachtete Frau ihre Liebe? Und sie kam von hinten, beugte sich über seine Füße, weinte und begann mit ihren Füßen seine Füße zu benetzen, mit ihren Haaren, mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen und salbte seine Füße. Stellt euch das mal vor, hier vor so einer Versammlung. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, so viel wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, alle gucken. Boah, und sie macht das. Welch eine Liebe, welch eine Dankbarkeit, aber auch welch eine Freiheit. Wir reden so oft davon, dass wir frei sein wollen. Und wir sind verklemmt bis ins Letzte. Wir trauen uns manchmal noch nicht mal zu, unsere Freude zu zeigen, weil Jesus da ist. Geschweige denn, dass wir dazu stehen können, dass wir Sünder sind. Und wenn das irgendjemand mitkriegen würde, oh Gott, in der Gemeinde vielleicht noch. Sie kann ihre Gefühle zeigen. Das ist Freiheit. Das ist Wiederherstellung. Sie kann trotz der kritischen Beobachtung, kann sie das rauslassen, was in ihrem Herzen ist. Freude, aber auch Tränen. Und sie lässt ihren Tränen freien Lauf. Und sie kann frei und angemessen handeln, trotz der gesellschaftlichen Barrieren, die andere für sie aufgestellt haben. Sie trocknet die Tränen mit ihren Haaren. Nach jüdischer Sitte galt es als schändlich, die Haare ihres Hauptes zu lösen. Und einen fremden Mann zu küssen? No go. Oh, geht überhaupt nicht. Aber diese Frau ist durch die empfangene Vergebung in der Lage, spontan und nach der Sprache ihres Herzens zu handeln. Das nenne ich mal Freiheit. Zu sagen, mir ist es egal, was die anderen denken. Ich tue das, was in meinem Herzen ist. Ich folge Jesus nach. Und ich ehre ihn. Das geht sogar so weit, dass sie sogar in einer neuen materiellen Freiheit leben kann. Indem sie Jesus die Füße mit kostbarster Salbe salbte. Sie gab ihren vermutlich wertvollsten Besitz aus Dankbarkeit hin. Was bedeutet schon ein Jahresgehalt? Gegen das Gewicht der Vergebung. Weil das war das in etwa, was sie dort Jesus auf die Füße schmierte. Das war der Gegenwert eines normalen Arbeitslohnes für ein Jahr. Schon krass, wenn du deine Lohnabrechnung, die du bei VW kriegst, die du dann in die Steuererklärung reingibst, einfach Jesus gibst. Zack. Wow. Aus der Vergebung Jesu, die diese Frau empfangen durfte, wächst eine große Liebe und vor allem eine ungemeine Freiheit zum Leben mit Christus. Eine Freiheit, anders zu leben. Eine Freiheit aus dieser Verklemmtheit und aus dieser Enge heraus. Aber nicht in den Augen des Pharisäers. In seinen Augen verunreinigte sich diese Frau durch ihr Handeln. Immer wieder das gleiche Problem. Die Frommen reagieren unangemessen auf das Handeln Jesu und auf die daraus entstehende Freiheit und Freude. Die wollen das wieder wegdrücken. Es muss ja wieder gesetzlich sein. Es geht doch nicht. Sowas. Und überhaupt, so sagt er, wenn Jesus ein Prophet wäre, dann würde er auch doch bemerken, was für eine Frau er da vor sich hätte. Ja, Jesus erweist sich als Prophet. Es tut mir leid, ich lebe in dieser Geschichte und ich bin auch emotional drin. Aber Jesus erweist sich als Prophet. Nämlich in der Antwort, die Jesus dem Pharisäer Simon gab, wird deutlich, dass er die Gedanken des Simons durchschaute. Und seine Antwort ist meisterhaft. Ich lese uns die nochmal. Und Jesus antwortete ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Denar, der andere 50. Die beide, da beide es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es den beiden. Welcher von ihnen, lieber Simon, wird ihn nun wohl mehr lieben? Clever, ne? Simon so ein bisschen angefixt schon, denkt, pass mal auf, was du sagst. Das kann nur schiefgehen, was du jetzt hier sagst. Na, vielleicht der mehr vergeben bekommen hat? Jesus sagt, genau. Schon clever. Aber Jesus will ihn gar nicht runterputzen. Er will ihn gewinnen mit diesem Gleichnis. Und dieses Gleichnis ist ja so klar, das braucht keine Erklärung. Das ist perfekt. Wer also wird mehr lieben? Derjenige, dem er mehr schenkte. Theologisch, und so konnte der Pharisäer sicherlich auch denken, besagt dieses Gleichnis, die Liebe, mit der ich Gott liebe, die hängt von der Größe der Vergebung ab, die ich empfangen habe. Und ganz bestimmt nicht von den eigenen Anstrengungen. Ein Selbstgerechter kann hiernach Gott also nur ganz wenig lieben. Der kann Ordnungen halten, der kann Gesetze erhalten, aber Gott lieben kann er nicht. Und Jesus vergleicht nun das Handeln Simons mit dem der Frau. Und indem er sich zur Frau umwandte, sagte er zu Simon, siehst du, diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen. Wasser für die Füße hast du mir nicht gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Einen Kuss hast du mir nicht gegeben. Sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Mit Öl hast du mein Haupt nicht gesalbt. Sie aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Und darum sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Die Frau verhält sich wie jemand, dem eine Menge Sünden vergeben worden sind. Und der das begreift, nochmal. Die Frau verhält sich wie jemand, dem eine Menge Sünden vergeben worden sind und der das auch begreift. Und deshalb Jesus mit unglaublicher Liebe, Dankbarkeit und Wertschätzung entgegentritt. Das, was die über sie sagten, das stimmte ja. Und sie hatte es trotzdem erlebt, dass Jesus ihr vergeben hat. Aber wenn Ehrerbietung, Herzlichkeit und gute Werke ein Zeichen für die Vergebung von Sünden sind, was zeigt dann Simons Verhalten? Er hat es an den einfachsten Formen der Höflichkeit fehlen lassen. Hatte Jesus Wasser, Kuss und Salböl schlicht und ergreifend verweigert. Und durch sein Handeln zeigt er deutlich, eigentlich hat er gar kein Interesse an Jesus. Ihm ist Jesus nichts wert. Wie steht es um seine Sünden? Deswegen sage ich dir, sagt Jesus, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt wenig Liebe. Aus der Wirkung schließt Jesus hier die Ursache. Die Wirkung viel Liebe, die Ursache Vergebung vieler Sünden. Die Wirkung wenig Liebe. Die Ursache, Vergebung keiner oder nur wenig Sünden. Vielleicht denkst du gerade, okay, die Frau, wahrscheinlich eine Prostituierte, die hatte ja auch richtig viel Sünden. Aber ich bin doch in der Gemeinde groß geworden, habe immer schon halbwegs fromm gelebt, war selber mal in so einem BU-Unterricht und was alles, habe nie wirklich was Schlimmes getan. Das stimmt wahrscheinlich. Wie soll Jesus mir denn wirklich viele Sünden vergeben, bitteschön? Ist das überhaupt nötig? Um das, was hier passiert, wirklich zu verstehen, muss ich begreifen, was Sünde wirklich ist. Wie schon gesagt, Sünde ist Zielverfehlung. Und dabei kommt es nicht auf die moralische oder materielle Schwere eines Deliktes an, sondern auf die faktische Trennung von Gott. Und was dies dann für Konsequenzen nach sich zieht. Diese Frau, die zu Jesus kam, wurde nicht nur die Sünde von einem moralischen Vergehen vergeben, was ich vielleicht in dieser Form gar nicht gemacht habe. Nein, dieser Frau ist nicht nur ihr moralisches Fehlverhalten vergeben worden, sondern auch ihre Gottlosigkeit, die sich darin ausdrückte, dass sie das Ziel, das Gott für ihr Leben hatte, verfehlte und somit auch für Gott verloren war und in Ewigkeit die Folgen des Gerichtes tragen musste. Egal wie schlimm oder wenig schlimm deine Vergehen auch sein mögen, unsere Trennung von Gott und die daraus resultierende Verlorenheit, die trifft uns alle. Ohne Ausnahme. Egal, wie moralisch anständig du bist oder auch nicht. Einzig und allein Jesus kann uns da herausholen. Er allein kann unsere Sünden vergeben, weil er allein sie am Kreuz von Golgatha sühnen konnte. Die Frau hat erkannt, dass Jesus all ihre Sünden, ihre moralischen Vergehen, genauso wie ihr Getrenntsein von Gott, dass er all ihre Sünden auf sich genommen hat und er allein die Kraft hat, ihr die Vergebung Gottes zu schenken. Sie hat die Dimension dieser Vergebung erkannt und das hat sie zur Dankbarkeit und zur Liebe getrieben. Der Pharisäer war in seinen Augen kein schlimmer Sünder, war er wahrscheinlich auch nicht. Und er war nicht der Meinung, dass er Jesus wirklich bräuchte. Naja, so eine Prostituierte schon, aber ich doch nicht. Denn er befolgte ja schließlich alle frommen Regeln, wobei das ein Witz war. Die Regeln für Gastfreundschaft, die hat er ganz übel missbraucht und verraten. Er benötigt doch auch keine Rettung. Er hält doch die Gesetze. Was brauche ich dann jemand, der für mich stirbt? Allerdings, und das ist ja das Spannende an dieser Geschichte, genau diese Einstellung entsprach dann seinem Handeln. Seiner inneren Einstellung nach war sein Handeln. Und schlimmer noch, sein Handeln entsprach auch seinem geistlichen Zustand und seiner Stellung. Er handelte, wie jemand handelt, dessen Sünden nicht vergeben sind. Wie handelst du? Wie handle ich? Mach dein Handeln deutlich, dass dir die Sünden vergeben wurden. Empfangene Sündenvergebung ist sichtbar. Und wenn deine Sünden nicht vergeben wurden, das sieht man auch. Obwohl viele sich so bemühen, die Sünde zu verstecken, dein Handeln offenbart mehr, als du denkst. Am Ende sagt Jesus zur Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Ja, waren die nicht schon vergeben? Warum muss er das denn jetzt nochmal sagen? Doch, aber Jesus spricht ein zweites Mal aus, was er schon einmal gesagt haben musste. Er bekräftigte der Frau noch einmal, so wie du handelst, ist es der Beweis, deine Sünden sind weg. Aber was nützt uns die Zusage der Vergebung, wenn wir sie nicht wirklich annehmen? Wenn wir doch wieder nur den Mantel drüber schieben, dass es ja keiner mitkriegt. Die Frau, sie hat sie angenommen. Und dadurch ist sie zur Freiheit befreit worden. Ist sie mutig geworden. Konnte sie über ihren Schatten springen. Und das war sichtbar in ihrem Dank und in ihrer Liebe. Vielleicht denkst du, aber so handeln kann ich ja doch nicht. Zum Schluss möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben. Was hier passiert, ist ein Wunder. Jesus verwandelt Sünde in Liebe. Was hier passiert, ist wirklich ein Wunder, das auch du so erleben darfst. Jesus verwandelt Sünde in Liebe, die wir sichtbar ausdrücken können. Das funktioniert aber nur, wenn wir unsere Sünde nicht verstecken, sondern sie zu Jesus bringen und seine Vergebung auch empfangen. Das mag im ersten Moment unangenehm sein, aber es ist die Voraussetzung dafür, dass unsere Sünde tatsächlich in gelebte Liebe verwandelt wird. Ich kann dir nicht erklären, wie das geht, aber ich weiß, dass Gottes Geist dazu in der Lage ist. Ich habe das bei vielen Personen in der Heiligen Schrift und bei vielen realen Menschen, die Jesus ihre Schuld gebracht haben, beobachten dürfen und habe selbst die gleiche Erfahrung gemacht. Gottes Geist bewirkt es. Ganz praktisch, einfaches Ding. Ich hatte mal so eine Nummer, dass ich jemanden echt nicht leiden konnte. Und sowas drückt sich irgendwann mal aus, dass man anfängt, böse auch über diesen Menschen zu reden. Man macht das ja nur zu Hause und heimlich, das kriegt auch keiner mit. Ne, kennt ihr? Nein, kennt ihr nicht. Und das wurde immer schlimmer. Das Peinliche war natürlich, wenn du dem Menschen dann begegnest. Hä, hallo? machst du ein Smiley-Gesicht, das darfst du ja nicht sehen. Und dann, so redet ja auch ein Pastor nicht, geht ja nicht. Irgendwann ist mir klar geworden, das verändert mich. Das macht mich eigentlich unfrei. Es nimmt mir die Freiheit, auf Menschen zuzugehen. Es raubt mir die Freude, Menschen zu begegnen. Ich möchte eigentlich dann lieber den Menschen nicht begegnen. Und in einem Umfeld, wo dann auch Menschen sind, die ich mag, aber der ist dann auch dabei. Irgendwie bist du gehemmt, bist du verklemmt. Und irgendwann habe ich gemerkt, das will Gott nicht. Das ist Sünde. Da verfehle ich das Ziel, was Gott hat im Miteinander. Und ich habe das Gott gebracht. Ich habe es Jesus gebracht. Und ich habe ihm um Vergebung gebeten. Und was passiert ist, ich konnte diesen Menschen mit echter Liebe begegnen. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Es hat sich äußerlich nichts geändert. Wenn ich demjenigen begegne, bin ich genauso freundlich wie vorher auch. Aber es ist echt. Ich schäme mich nicht. Fühlt sich nicht doof an. Es gibt mir eine Freiheit. Wenn du heute möchtest, dass deine Sünde in Liebe verwandelt wird, wenn deine Sünde dich nicht mehr von Gott trennen soll, ist oft bei Christen, die an bestimmten Dingen festhalten, oder bei Menschen, die noch niemals bewusst eine Entscheidung für Christus getroffen haben und ihr Ziel, das Gott für ihr Leben hat, noch verfehlen, dann bring deine Sünde jetzt zu Jesus, ans Kreuz. Bekenne sie ihm. Bitte ihn um Vergebung. Dann mach dir bewusst, wie sehr dich Jesus liebt. Dass er das, was du da gerade bringst, auf sich nimmt, es dir abnimmt und dir vergibt, dass er dich frei macht von der Last und den Folgen, die es nach sich ziehen würde, wenn du weiter daran festhalten würdest. Dann danke dafür, dass er dir vergibt und mache dir bewusst, jetzt ist ein Raum entstanden, den der Heilige Geist in dir neu füllen möchte. Er will dich füllen mit Liebe. Mit Liebe für Gott, mit Liebe für Jesus, mit Liebe für andere. Anstelle von zerstörerischen Sünde wächst nun Liebe. Das ist der Tausch, den Jesus dir heute vorschlägt. Und er macht dich frei. Wenn du diesen Tausch willst, dann möchte ich für dich beten, dass der Heilige Geist deine Sünde jetzt in Liebe verwandelt. Wer es verstanden hat und der das möchte, den lade ich jetzt auf, ein aufzustehen und so für sich selber, so einen Moment stille zu sein und vor sich selber und vor Gott zuzugeben, wo noch Sünde in meinem Leben ist und es ihm geben und ihn um Vergebung bitten und ihn zu bitten, dass er meine Sünde wegnimmt. Und dann kommt seine Liebe hinein. Lasst uns beten. Herr Jesus, du sagst in deinem Wort, da steht es schwarz auf weiß, wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht und vergibst uns. Herr Jesus, und ich bete, dass du jetzt diese Vergebung von meinen Geschwistern, die jetzt hier stehen, vor dir am Kreuz, dass du ihnen Vergebung zusprichst. Im Namen Jesu dürfen wir diese Vergebung aussprechen. Dir ist im Namen Jesu vergeben. Dir ist deine Sünde vergeben. Mag sie noch so moralisch schlimm sein, mag sie noch so heimlich gewesen sein, mag es vielleicht noch so viele Menschen mitbekommen haben oder es ist vielleicht nur ganz, ganz heimlich irgendwo in der Tiefe deines Lebens. Du bist frei von dieser Sünde, wenn du sie Jesus bringst. Und dein Leben darf ohne Scham in der Freiheit der Liebe wachsen. Herr Jesus, und ich bete, dass dein Heiliger Geist jetzt uns erfüllt mit deiner Liebe, die uns aufrecht stehen lässt, die uns die Scham in uns wegdrängen muss, Herr. Und dass es sichtbar wird an uns, sichtbar in unserem Leben, wie wir auch mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit dir umgehen, dass es sichtbar wird, Herr. Herr, und ich bete, dass wenn wir gleich aus dieser Tür rausgehen, dass es nicht gleich wieder losgeht und dass wir einander wieder sagen, das ist falsch und jenes ist falsch, sondern dass wir einander in Liebe und in Achtung tragen, Herr. Herr, es werden gleich aus dieser Tür alle Sünder rausgehen. Aber es werden auch einige rausgehen oder etliche rausgehen, deren Sünden vergeben ist und in der diese Liebe ganz neu sich ausbreiten darf. Herr Jesus, ich bete, dass durch deinen Heiligen Geist unsere Sünde in Liebe verwandelt wird. Amen.